In der Nacht vom 6. auf den 7. August 1962 herrschte Stille in der Wallfahrtskirche Maria im Weingarten. Doch während draußen kaum jemand etwas ahnte, drangen Diebe in das Gotteshaus ein. Ihr Ziel war die unbezahlbare Rosenkranzmadonna, ein Meisterwerk des Bildhauers Tillmann Riemenschneider. Was in dieser Nacht geschah, geht später als Volkacher Madonnenraub in die Geschichte ein. Es ist einer der spektakulärsten Kunstdiebstähle der deutschen Nachkriegszeit. Um Punkt 4 Uhr morgens zerriss ein Motorengeräusch die Stille über Volkach. Ludmilla Jäcklein, die Tochter des Mesners Philipp Jäcklein, schreckte hoch. Aus dem Fenster blickte sie auf einen Pritschenwagen, der an ihrem Haus vorbeifuhr. Sofort eilte sie mit ihrem Vater zum Westportal der Kirche. Weit offen stand die schwere Holztür. Im Inneren entdeckten sie abgeschlagene Teile der Madonna, die am Boden lagen. Die Madonna wurde beim Sturz auf den Altar und beim Überwinden der Kirchhofmauer erheblich beschädigt. Neben der Rosenkranzmadonna stahlen die Täter auch eine 80 cm hohe Skulptur der Anna Selbdritt, also eine Figurengruppe bestehend aus der heiligen Anna, ihrer Tochter Maria und dem Jesuskind. Außerdem stahlen die Täter eine Pietà, eine Darstellung der schmerzlichen Mutter Gottes, sowie zwei Skulpturen, die den Glauben und die Hoffnung verkörperten. Umgehend alarmierten die Jäckleins die Polizei. Ein Wettlauf gegen die Zeit begann. Weit über Volkach thront die Wallfahrtskirche Maria im Weingarten, ein spätgotisches Bauwerk. Im Inneren verbirgt sie Kunstwerke von unschätzbarem Wert. Trotz ihres kulturellen Reichtums und ihrer jahrhundertealten Geschichte gab es in der Kirche im Jahr 1962 jedoch keine passenden Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor Einbrechern. Ein Alarmsystem fehlte völlig. Mitte des 20. Jahrhunderts hatten die Kirchengemeinde und die zuständige kirchliche Verwaltungsbehörde, das Dekanat Volkach, das Gotteshaus umfassend renoviert. Dabei trafen die Verantwortlichen die folgenschwere Entscheidung, bewusst auf den Einbau einer Alarmanlage zu verzichten. Es ist ein Versäumnis, das den Dieben später Tür und Tor öffnete. Besonders bedeutend wurde der Ort durch eine Pietà, die dort seit langem verehrt wurde. Seit dem 14. Jahrhundert pilgerten Gläubige zu der gotischen Skulptur aus dem Jahr 1370, suchten Trost und Heilung. Doch ein anderes Werk, erst 1954 zur Kirche gebracht, rückte in den Fokus dieses Verbrechens: die Rosenkranzmadonna. Tillmann Riemenschneider, einer der bedeutendsten Bildschnitzer und Bildhauer am Übergang von der Spätgotik zur Renaissance in Süddeutschland, schuf die Madonna zwischen 1521 und 1524. Man nannte sie sein letztes Marienbildnis. Der Meister war bekannt für seine Lindenholzskulpturen, die detailreich sind und deren Gesichter einen nach innen gekehrten Blick zeigten. Die Gewänder fielen in reichem, bewegtem Faltenwurf. Ein Meisterstück von 1,8 Meter Höhe, dessen Wert unbeschreiblich hoch war. Ursprünglich schwebte die Rosenkranzmadonna frei im Chor der Kirche. Mit ihrer Versetzung oberhalb des rechten Seitenaltars im Jahr 1954 rückte sie nicht nur räumlich näher an die Gläubigen, sie wurde auch physisch leichter zugänglich. Dies erleichterte später den Zugriff der Täter. Die Wallfahrtskirche selbst lag auf einem ruhigen Gelände. Nur Mesner Philipp Jäcklein und seine Tochter Ludmilla bewohnten im Jahr 1962 das angrenzende Haus. Sie hatten die Kirche jedoch nicht ständig im Blick, was eine ungestörte Ausführung des geplanten Diebstahls begünstigte. Doch während die Wallfahrtskirche in ihrer schutzlosen Stille verharrte, formierte sich in Bamberg eine Gruppe. Zwei Kleinkriminelle schlossen sich einem Bildhauer und Maler an. Sie hatten sich auf den Diebstahl sakraler Kunst spezialisiert. Im Juli 1962 entwendete diese Bande bereits ein Feldkreuz bei Köttmannsdorf. In derselben Nacht brachen sie in das Käppele, eine kleine Kapelle bei Zeil am Main, ein. Doch die Beute aus diesen früheren Coups war gering. Der finanzielle Erfolg blieb aus. Dies steigerte ihre Entschlossenheit. Die Gruppe plante einen größeren Coup, der die bisherigen Erfolge in den Schatten stellen sollte. Für den geplanten Volkacher Raub weihte das Trio einen vierten Mann in den Plan ein. Er arbeitete als Transportunternehmer in Bamberg und stellte einen Pritschenwagen zur Verfügung. Ein solches Nutzfahrzeug mit offener Ladefläche erleichtert das Be- und Entladen großer Güter erheblich. Für den Transport von Kunstwerken bietet es allerdings nur minimalen Schutz gegen Diebstahl anderer Leute. Doch für die Zerlegung der Madonna und den Transport der umfangreichen Kunstwerke erwies sich die offene Bauweise des Pritschenwagens als ideal. Sie ermöglichte es, die zerstückelten Skulpturen unauffällig zu verbergen und abzutransportieren. Der fehlende Schutz, die leichte Zugänglichkeit und eine sich professionalisierende Diebesbande bildete also die Grundlage für einen Kunstraub, der die nächsten Jahre noch prägen sollte. Am Abend des 6. August 1962 fiel die Dämmerung über Bamberg. In einer unscheinbaren Wohnung versammelte sich die Diebesgruppe. Die Luft war erfüllt von nervöser Anspannung, während die Vorbereitungen für den Raub getroffen wurden. Ihre Ausrüstung war spärlich: ein Seil, einige einfache Werkzeuge und der feste Entschluss, die Tat durchzuziehen. Dann brachen sie auf. In getrennten Fahrzeugen fuhren sie in die kühle Sommernacht hinaus und nahmen den Weg über Ebrach nach Volkach. Ihr Ziel? Die Wallfahrtskirche Maria im Weingarten. Ein Dieb, der erfahrenste Kletterer der Gruppe, seilte sich an der Nordseite des Gotteshauses ab. Sein Ziel war ein etwa 6 Meter hohes Fenster. Geschickt hangelte er sich empor, öffnete einen aufklappbaren Fensterflügel. Er glitt in das dunkle Innere. Nur das Rascheln der Ausrüstung durchbrach die Stille. Der Einbruch glückte, damit war das erste Hindernis erfolgreich überwunden. Nun öffnete der Dieb die von innen verriegelte Kirchentür. Schwer knarrend gab das alte Holz nach und gab den Blick frei auf die wartenden Komplizen, die im Schatten der Kirchhofmauer lauerten. Zwei Diebe arbeiteten sich im fahlen Licht der Taschenlampen an die massive Halterung der Rosenkranzmadonna vor. Stunden vergingen. Sie hatten offenbar keine spezialisierten Werkzeuge dabei, mussten also improvisieren. Jeder Hebel und jedes Ziehen zehrte an ihren Kräften und die Zeit schwand dahin. Endlich, mit einem lauten Krachen, gab die Halterung nach. Die Madonna stürzte auf den Altar. Ein dumpfes Geräusch, das in der Stille der Kirche nachhallte. Filigrane Teile splitterten ab, wie Bruchstücke des Rosenkranzes, Teile von Engelsflügeln und weitere feine Details. Die Diebe demontierten die Madonna von ihrem Träger, welcher ein massives Eisenkreuz auf der Rückseite war. Nur so ließ sich das monumentale Werk in transportable Einzelteile zerlegen. Sie zerstückelten die Skulptur, um sie handlicher zu machen. Sie verluden alle gestohlenen Kunstwerke, nicht nur die Rosenkranz-Madonna, sondern auch die Anna Selbdritt und die Pietà, auf den bereitstehenden Pritschenwagen des Transportunternehmers. Auf der Rückfahrt nach Bamberg waren die gestohlenen Kunstwerke vorsorglich mit Getreide bedeckt, um die Fracht vor ungewollten Blicken zu schützen. Die Fahrt führte über Schweinfurt und Haßfurt. Das war ein Umweg, der die Spur verwischen sollte. In Bamberg angekommen, trennten sie die Beute. Die kleineren Skulpturen fanden ein vorübergehendes Versteck in der Werkstatt des Bamberger Bildhauers. Die große Madonna aber blieb zunächst auf einem kleinen Anhänger. Sie präparierten die Holzarbeit mit einer Schutzschicht aus Schuhcreme und Bonawachs, um sie vor Feuchtigkeit und Beschädigung zu bewahren. Dann brachten die Diebe sie auf ein Grundstück in Hollfeld. Dort vergruben sie die Madonna. Die Nachricht vom Madonnenraub erschütterte die Region. Die Würzburger Kriminalpolizei übernahm den Fall umgehend. Die Beamten sicherten Fuß- und Reifenspuren im Außenbereich der Kirche. Sie untersuchten Unebenheiten im Boden und dokumentierten Abdrücke. Die Ermittlungen konzentrierten sich zunächst auf Mesner Philipp Jäcklein und seine Tochter Ludmilla. Sie wurden überwacht und ihre Verwandten in Norddeutschland befragt. Doch die Spuren passten nicht. Ludmilla Jäcklein begleitete die Kriminalbeamten durch Würzburger Autohäuser und versuchte, das Modell des Pritschenwagens zu identifizieren, das sie in jener Nacht gesehen hatte. Die Jagd nach dem Fahrzeugtyp war eine der ersten konkreten Ermittlungsansätze. Nach wenigen Tagen konnte dann die Familie Jäcklein von der Liste der Verdächtigen gestrichen werden. Dann wurde Henry Nannen, der kunstbegeisterte Herausgeber des Magazins Stern, durch die landesweite Berichterstattung auf den Kunstdiebstahl aufmerksam. Als studierter Kunsthistoriker kannte er die Werke Tillmann Riemenschneiders. Der Diebstahl traf ihn deshalb nicht nur als Journalist, sondern auch persönlich. Nannen fasste einen ungewöhnlichen Entschluss. Er wollte die gestohlenen Kunstwerke um jeden Preis zurückholen. Gemeinsam mit seinem Verlag und in Absprache mit der Polizei setzte der Stern eine Belohnung von 100.000 D-Mark für die Rückgabe der Madonna aus. Im August 1962 erschien die aufsehenerregende Schlagzeile: Gebt die Madonna von Volkach zurück, gegen 100.000 Mark Lösegeld. Henry Nannen begründete seine Entscheidung öffentlich. Für ihn stand die Rettung der einzigartigen Kunstwerke über der Bestrafung der Täter. Genau diese Haltung löste heftige Kritik aus. Die Zeitung Die Welt warf dem Stern vor, die Täter wie Ehrenmänner zu behandeln. Das neue Winterthurer Tagblatt sprach von einer Honorierung eines ruchlosen Verbrechens. Und der Rheinische Merkur unterstellte Nannen sogar, an den Fundamenten des Rechtsstaats zu rütteln. Gegen Henry Nannen und seinen Stellvertreter Reinhard Hoffmeister wurden daraufhin Strafanzeigen wegen Hehlerei gestellt. Die Justiz beschäftigte sich jahrelang mit dem Fall. Am Ende wurden jedoch sämtliche Verfahren bis hin zum Bundesgerichtshof eingestellt. Auch die Reaktionen aus der Gesellschaft gingen weit auseinander. Während die katholische Kirche Nannens Vorgehen scharf kritisierte, verteidigten zahlreiche Kunsthistoriker und Kulturschaffende die Aktion. Für sie zählte vor allem die Rettung eines unersetzlichen Kulturguts. Ein erster Erfolg zeichnete sich am 22. August 1962 ab. Vor dem Frankfurter Dom fand man die Skulpturen Glaube und Hoffnung. Ein Händler hatte sie vermutlich dort entsorgt. Dann, am 25. Oktober 1962, klingelte das Telefon im Büro des Stern. Reinhard Hoffmeister, ebenfalls ein Journalist bei der Zeit, nahm ab. Ein Anrufer stellte sich als Leininger vor. Mit präzisen Beschreibungen bestätigte er die Identität der Madonna. Der Anruf war der Wendepunkt der Ermittlungen. Auf Anweisung der Diebe fand Hoffmeister in Hamburg-Altona, einem Stadtteil von Hamburg, die Figur der Anna Selbdritt und zwei Medaillons. Der Historiker Max Hermann von Frieden identifizierte sie am nächsten Tag als authentisch. Doch es fehlte nach wie vor die Madonna. Am 27. Oktober deponierte Hoffmeister die ersten 50.000 D-Mark Lösegeld unter einer Dampfwalze. Wenige Tage später erfolgte die Übergabe der Madonna und Pietà auf einem Feld bei Großgründlach gemeinsam mit der zweiten Hälfte des Geldes. Nach der kriminaltechnischen Untersuchung im Hamburger Polizeipräsidium überführten die Ermittler die zurückerlangten Kunstwerke ins Mainfränkische Museum Würzburg. Einen Tag später kehrte die Rosenkranz-Madonna nach Volkach zurück. Das Landesamt für Denkmalpflege restaurierte die Madonna kostenlos in München. Zugleich installierten sie eine dringend benötigte Alarmanlage in der Wallfahrtskirche. Nach weiteren Verbrechen, darunter einem Raubmord im Jahr 1963, konnten die Ermittler im Oktober 1967 die Bamberger Täterbande festnehmen. Angeführt wurde die Gruppe von dem Kunsthehler Werner Schmidt, der professionell mit gestohlenen Kunstwerken handelte. Die Täter gestanden ihre Diebstähle und wurden 1968 zu teils langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt. Im Februar 1971 endete der zweite Prozess vor dem Landgericht Bamberg mit der Verurteilung des letzten Bandenmitglieds. Die Madonna kehrte zwar zurück, doch die Schäden durch den Raub sind bis heute zu sehen. Dieses Meisterwerk von Tillmann Riemenschneider trägt dauerhaft die Spuren dieser Tat.